ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und als neugieriger Mensch darf ich alle meine Fragen loswerden, um dieses Leben, diese Gesellschaft besser zu verstehen. Meine Gäste sind in der Regel alles tolle Persönlichkeiten und manchmal ist es wichtig, Spaß zu haben und andere Male, wie in dieser Folge, ist es wichtig, Türen zu öffnen, mal raus aus der Bubble, das Leben verstehen, auch auf der Seite, wo das Gras nicht ganz so grün ist.
Talk mit Thees.
Also ich schäme mich heute ehrlich gesagt für die Scham, die ich damals empfunden habe. Zum Beispiel zu sagen, was meine Eltern arbeiten, weil mir das Gefühl gegeben wurde, ach, das sind Jobs zweiter Klasse und so habe ich das dann auch wahrgenommen. Eine bestimmte Ausdrucksweise ist auch Schutz. Beispielsweise bis heute, wenn ich zum Arzt gehe, versuche ich sehr hochgestochen zu reden. Und man möchte keinem Klischee entsprechen, dementsprechend passt man die Sprache an. Ich sehe Rap auch immer so ein bisschen wie so ein nerviges Familienmitglied. Man wächst halt damit auf, es gibt einem total viel, es ist identitätsstiftend, aber man streitet sich halt doch mit dem an Weihnachten, weil der jetzt wieder irgendeinen Mist ablässt. Ich rechne alles aus. Ich rechne auch jetzt gerade am Mittag auf aus, was hier die ganze Ausstattung kostet. Ich rechne immer. Zahlen sind beständiger Teil meines Alltags. Ich rechne aus, was das Restaurant wohl an Umsatz macht. Ich rechne aus, wenn ich jetzt esse, wie ich dann die anderen Tage sparen muss und wo ich das spare. Also bei uns reden sich auch alle Gespräche von morgens bis nachts um Zahlen, um Geld und so weiter.
Miriam Davutwandi ist Moderatorin, Autorin, Podcasterin. Ihre Mutter ist Rumänin, ihr Vater kommt aus dem Iran. Sie wurde in Bukarest geboren und ist dann aber später in einer Kleinstadt in Süddeutschland aufgewachsen, in Bad Säckingen, in Armut. Und auch heute mit 33 Jahren lebt sie immer noch mit Existenzängsten, obwohl sie längst erfolgreich ist. Ihre journalistische Laufbahn, die hat sie begonnen mit Texten über Rap-Musik. Später war sie Chefredakteurin eines Hip-Hop-Magazins. Heute schreibt sie für diverse Veröffentlichungen, wie zum Beispiel für den Spiegel oder die Zeit. Ihr Thema ist Armut. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, was es bedeutet, in Deutschland arm zu sein. Dieses Buch heißt »Das können wir uns nicht leisten« und wie tief sich Armutserfahrungen einbrennen. Und warum du sie auch nie ganz los wirst, das erzählt sie in diesem Podcast. Und wir sprechen auch darüber, wie es sein kann, dass identische Verhaltensweisen bei armen Menschen stigmatisiert werden, während sie bei Wohlhabenden als normal gelten. Es ist ein ganz interessantes Gespräch, das uns alle ein bisschen sensibilisiert für diese oft unsichtbare Armut in Deutschland, die im Kindergarten anfängt, in der Schule noch schlimmer wird und dich auch im Studium selbst nicht verlässt, weil sie dich ein Leben lang begleitet.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo. Danke für die Einladung.
Und schön, dass du da bist. So, ja, viele kennen ja Armut nur so aus Zahlen oder Talkshows wird immer drüber gesprochen, aber verstehen gar nicht, wie weit Armut auch in eigentlich alle Lebensbereiche eingreift und das eventuell sogar für ein Leben lang. Du dankst als erstes deinen Eltern in diesem Buch, zu denen das Leben hart und ungerecht war und trotzdem ist ihr Herz immer weich geblieben. Es ist nicht selbstverständlich.
Es ist nicht selbstverständlich. Verstehe selber total, woher das kommt, wenn Armut einen abhärtet, wenn es einen zum Resignieren bringt, wenn man irgendwann sich selber aufgibt. Es gab bei uns bestimmt auch diese Phasen, aber eine Sache, die meine Eltern nie verloren haben, ist auf jeden Fall ihre gute Seele, ihr gutes Herz und auch so ein bisschen Hoffnung. Und das kommt, glaube ich, in dem Buch auch ganz gut durch.
Wie geht es denen heute?
Denen geht's okay. Also ihr Lebensweg, der hat sich nie großartig verändert. Die sind ja dann nach Deutschland und das ist die klassische Geschichte von Abschlüsse werden nicht anerkannt und man muss was ganz anderes arbeiten und man möchte schnell ins Arbeiten kommen. Das ist ja auch ein Klischee, dass viele das gar nicht möchten. Die wollten so schnell wie möglich Geld verdienen und haben dann einfach das gesucht, was man halt bekommt und das war in dem Fall Maler und Reinigungskraft und die machen das bis heute.
Und dein Vater hatte nämlich in Rumänien, er kommt ja aus dem Iran. Mhm. Was hatte er früher gemacht?
Der war in so einer, ich kenne mich mit so technischen Sachen nicht aus und Väter sind ja oft auch ein bisschen mysteriös, wenn es um ihre Vergangenheit geht.
Oh.
Aber er hat irgendwas mit Luftfahrttechnik gemacht und meine Mutter war Krankenschwester.
Du bist Journalistin, entschuldige bitte, wenn du es nicht aus deinem Vater rauskriegst,
dann
keiner.
Wer dann, genau. Ja, also ich habe sogar im investigativen Bereich ein bisschen mich ausbilden lassen und ich kriege trotzdem vieles aus diesem Mann nicht raus.
Okay.
Ja.
Du machst ja einen Unterschied zwischen dem Moment, als du das erste Mal Armut gespürt hast, nämlich mit 4 Jahren, hast du geschrieben, und dem ersten Mal, dass du Armut verstanden hast, nämlich mit 7 Jahren. Was war der Unterschied?
Das Alter, dass man mit vier
stimmt,
natürlich
mit vier
noch
fängt
so
man überhaupt
versteht.
Erst an, erste Erinnerungen zu
genau,
sammeln.
Genau, also erstmal das natürlich. Mit vier beschreibe ich, dass ich da im Kindergarten bin und da war ich noch in Rumänien und da sollten wir uns immer zu Weihnachten schön verkleiden und dem Weihnachtsmann, der da reinkommt und uns irgendwelche Schokolade schenkt, dem natürlich irgendwas vorspielen, um uns das zu verdienen. Ja, da hat schon direkt gelernt, man muss sich das verdienen im Leben, alles, was man bekommt. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe die hässlichen Klamotten vom Nachbarsjungen an, die sahen nicht so schön aus. Die anderen Kinder waren deutlich besser gekleidet. Das hat mich total geärgert, aber da habe ich natürlich nicht die systematische Dimension von Armut verstanden. Das erste Mal, dass ich es besser verstanden habe, war bei der Einschulung, als ich merkte, oh, schon wieder, meine Schultüte ist ganz schäbig, sieht ganz anders aus. Wir laufen zur Schule und fahren da nicht mit dem Auto hin. Auch später natürlich. Ich hatte nicht den teuren Pelikan-Wasserfarbkasten, sondern den billigen von Aldi, der nicht so gut Farbe abgibt. Man kann hier und da nicht mitfahren. Die Eltern der anderen haben ganz andere Jobs. Die sprechen anders, die sehen anders aus. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, wir sind doch ein bisschen anders als die anderen.
Schule bedeutet ja vergleichen. Und
genau.
Das ist ja das Schlimme. Schule bedeutet vergleichen. Und ich denke da sofort an die Notwendigkeit einer Schuluniform. Was denkst du darüber? Das ist eine Debatte, die ja alle 10 Jahre mal in Deutschland wieder auftaucht. Machen wir es wie die in England.
Ja, an sich verstehe ich die Forderung und finde das auch gut. Ich finde aber, es gibt wichtigere Punkte als die Schuluniform. Ich finde, das ist so eine Debatte, die man später führen kann. Ich finde so Sachen wie, dass Kinder nicht hungrig zur Schule kommen sollten, und das tun sehr viele auch in Deutschland, dass es so eine Art Kindergrundsicherung gibt beispielsweise, generell Lerngerechtigkeit. Da geht es ja auch darum, wo macht wer seine Hausaufgaben eigentlich? Es gibt Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, eigentlich sind Hausaufgaben so ungerecht, weil bei mir war das am Küchentisch. Meine zwei Brüder rennen da noch durch die Gegend, das ist laut, die Glotze läuft, es riecht nach Essen, es ist eng. Natürlich war meine Hausaufgabe vielleicht nicht ganz so präzise wie die der anderen, die ihren eigenen Schreibtisch hatten. Und da, finde ich, ist die Schuluniform, wo sich das ja vor allem auf das Optische bezieht, auch eine kleine Maßnahme, aber nicht die große strukturelle Veränderung, die wir eigentlich für mehr Gerechtigkeit in der Schule bräuchten.
Ja, du musstest wirklich mit einer Menge Stress zu Hause das ganze Zeug erledigen.
Ja.
Und dennoch warst du in der Grundschule Klassenbeste.
Mhm.
Das muss man erstmal schaffen.
Ja, was aber auch den Hintergrund hat, ne, dass Bildung ja gerade in Deutschland einem so als das Aufstiegsversprechen gegeben wird. Und meine Eltern haben da sehr stark dran geglaubt, ich lange Zeit auch.
Mhm.
Und natürlich hieß es immer, du musst uns rausholen. Du bist jetzt die Erste, die die Chancen hat, die Erste, die wirklich einen akademischen Werdegang hinlegen kann. Also bitte, mach mal. Und das ist sehr viel Druck erstens für ein Kind. Das ist auch für mich eine Hoffnung, die dann später erschüttert wurde. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man einmal einen blöden Lehrer hat und man merkt, oh, das ist die erste Ungerechtigkeit. Da mag mich jemand aus irgendeinem Grund nicht und hat irgendwie Stress mit einem Minderjährigen. Und das kann ja wirklich viel verändern. Also weil ein guter Lehrer, und davon hatte ich auch einige, der kann das ganze System nicht aushebeln. Ein schlechter kann es aber erhalten. Und da so dagegen zu stoßen, das ist auch eine erste sehr resignierende Erfahrung, die man, glaube ich, macht als Kind.
Auch dir passierte ja dann der Klassiker, du, ja, als Migrationskind, du bist Klassenbeste und bekommst trotzdem die Hauptschulempfehlung. Das ist einfach schreiende Ungerechtigkeit. Da denke ich als erstes, kann man die Lehrerin oder den Lehrer dafür heute noch belangen?
Weiß ich nicht, aber ich bin sehr nachtragend. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, habe auch schon nachgeguckt, ob man Werbung schalten kann mit meinem Buch vor dieser Schule. Man darf aber nicht, weil man im direkten Umfeld von Schulen keine Werbung machen darf, was okay. Auch gut ist.
Ja.
Das geht leider nicht, aber vielleicht finde ich ja noch die Adresse und lasse ihn Buch zu kaufen.
Kennst du Rachegelüste? Denn das ist eine solch schreiende Ungerechtigkeit.
Ja.
Wenn man nicht davon betroffen ist, dann sagt man, ja, ist eine totale Sauerei, aber es berührt uns noch nicht so emotional.
Mhm.
Dich berührt es im Innersten. Es gibt nichts Ungerechteres als dieser Fall, der so eindeutig ist. Kennst du das Rachegelüste? Also wegen der Ungerechtigkeit.
Ich glaube, ich bin da ein bisschen pazifistischer drauf. Aber Rachegelüste vielleicht nicht. Aber ich habe schon bis heute, und das regt mich manchmal auch auf, dass ich extrem die Bestätigung suche von Leuten, die mich vielleicht früher abgewertet haben oder von denen ich denke, sie könnten mich abwerten. Also gerade in akademischen Kontexten habe ich mich schon immer sehr beweisen. Es nervt mich, weil ich denke mir immer so, ach komm, lass es doch sein. Du bist gut, so wie du bist. Du musst nicht von denen gemocht werden. Aber das steckt auch in mir drin. Und da hat diese Lehrerin, glaube ich, den ersten Grundstein für gelegt.
Es gibt ein großes Missverständnis darüber, welchen Stellenwert Bildung in armen Familien hat. Du hast es gerade schon angedeutet, deinen Eltern war das eigentlich wichtig. Du bist diese Hoffnungsträgerin der Familie. Wann hast du diesen Druck gespürt? Also, wie hat sich dieser Druck bei dir geäußert?
Ja, nochmal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Man sagt ja ganz oft auch sozial schwache oder bildungsferne Familien. Ich finde, das ist so ein falscher Begriff, weil die Bildungsferne wird, wenn dann von außen aufdiktiert. Das ist nicht der eigene Wunsch nach Bildungsferne. Mhm. Sozial schwach finde ich auch total verkehrt, weil wie ist jemand sozial schwach, der schafft sich durch eine Welt zu navigieren, die permanent auf ihn hinabblickt. Das ist für mich eine totale Stärke, jeden Tag zu überleben mit dem wenigen, was man hat. Aber das mal dahingestellt. Genau, also Bildung, wie gesagt, das große Versprechen des Aufstiegs. Lehrer und Lehrerinnen als Autoritätspersonen, die immer respektiert wurden. Ich habe es natürlich versucht, das hat eine Zeit lang auch geklappt. Aber eben, als ich an diese Ungerechtigkeiten gestoßen bin und gemerkt habe, egal wie viel ich lerne, erstens habe ich nicht die gleichen Voraussetzungen wie die anderen. Also es ist auch total unfair, dass ich eben nicht diesen Schreibtisch für mich habe, wo ich gleichermaßen lernen kann wie die anderen.
Und du hast es auch gemerkt, dass die anderen ruhigere zu Hause haben und dann ruhiger machen können.
Klar.
Das muss man ja erstmal machen. Also ich kenne jemanden, die hat erst mit 28 gemerkt, dass es unnormal ist, wenn man 20 Mal in der Nacht aufwacht. Und sagt ihr, aber das geht doch allen so. Ich sage, nein, das geht nicht allen so. Da war sie 28. Also man nimmt es ja oft als normal.
Ja.
Die anderen haben auch Geschwister. Aber da ist bestimmt auch laut. Aber du wusstest, dass es woanders anders ist.
Naja, ich war ja bei anderen zu Besuch und habe ja gesehen, wie es dort aussieht. Ne? Also Wohnen generell, schwieriges Thema. Bis ich Leute zu mir nach Hause eingeladen habe, da hat es immer gedauert, weil ich mich so geschämt habe. Nach außen kann man sich ja durch Kleidung und Sprache so ein bisschen verstellen, so ein Schauspiel hinlegen. Aber sobald es nach Hause geht, ist es schon schwierig. Und bei anderen habe ich natürlich auch gesehen, da sieht es anders aus. Die sprechen über andere Dinge. Ne? Die haben ihre eigenen Riesenzimmer. Ich teile die mit meinem Bruder und Ronaldo glotzt mich jeden Tag an, obwohl ich den nicht mag. So, weil das die Fußballposter meiner Brüder waren. Ja, so als ich gemerkt habe, da gibt's trotzdem Widerstand. Und egal wie viel ich lerne, diese Erzählung von jeder ist seines Glückes Schmied. Du selber musst dich nur anstrengen und dann kommst du schon weiter. Da habe ich schnell gemerkt, das stimmt nicht. Da muss nur ein Lehrer dich aus irgendeinem Grund nicht mögen und da stößt du schon gegen. Und das ist ja eine Erzählung, die zieht sich durchs Leben. Auch im Arbeitsleben, in der Uni. Immer wieder. Und das war schon für mich sehr schlimm als Kind und später auch als Jugendliche zu merken. Und irgendwann ist es ins komplette Gegenteil über. Und ich habe gemerkt, okay, ich mache. Es lohnt sich nicht. Das reicht Eltern nicht, das reicht in der Schule nicht. Also habe ich dann rebelliert. Und meine kleine Rebellion war es dann halt zu sagen, ich gehe halt nicht mehr in die Schule. Dann betäube ich mich halt am Nachmittag. Und meine Leistungen haben dadurch auch nachgelassen.
Haben deine Eltern denn auch Druck auf dich ausgeübt?
Ja,
hast
klar.
du denen gegenüber ein schlechtes Gewissen gehabt?
Total.
Aber du warst ja ganz gut in der Schule. Also zunächst mal.
Zunächst.
Und später war es ja aber auch noch okay. Also.
Ja, es war nie furchtbar. Ne? Ich sage nur im Vergleich zu, wie ich eigentlich mal war, so dieses Kind, in das die ganze Hoffnung gesteckt wurde, Einserschülerin, das war dann halt irgendwann nicht mehr gegeben.
Haben die das formuliert, deine Eltern auch?
Ja.
Also haben die Enttäuschung geäußert?
Ja, klar. Also wenn ich mit der 2 nach Hause gekommen bin, da wird schon traurig geguckt.
Und es geht doch nicht.
Ja. Aber ich will es nicht schönreden. Und das ist eine Diskussion, die wir mittlerweile miteinander auch geklärt haben, warum das so ist. Und ich verzeihe denen das auch. Aber klar hat das natürlich was mit mir gemacht, auch was so Selbstwert angeht. Und auch, man sagt ja Parentifizierung, wenn man die Elternrolle irgendwann annimmt in einem Eltern-Kind-Verhältnis. Mhm. Das habe ich natürlich auch gemacht. Also es war eine große Verantwortung, dass ich uns rausholen muss, weil diese 2, 3 Jobs, die meine Eltern gemacht haben, die haben nicht gereicht, um uns rauszuholen. Das nervt mich auch an der medialen und politischen Darstellung, dass nicht genug gearbeitet wird, sagt der Herr Merz gerade auch. Wir müssten mehr arbeiten, mehr dafür tun. Es gibt Leute, die können, also der Tag hat nur 24 Stunden, die tun schon super viel. Und da gab es eine Grenze und deswegen war halt immer Bildung der Weg raus. Und dann wirst du irgendwann was machen, wo du dich nicht körperlich kaputt machst und dann haben wir Geld und dann geht es uns besser. Jetzt ist es ja auch irgendwo aufgegangen, aber lange Zeit halt eben auch nicht.
Was wolltest du werden, als du noch in der Schule warst? Und was wollten deine Eltern, dass du wirst?
Ich wollte Bundeskanzlerin werden.
Ja.
Ja.
Okay, gut. Ja.
Meine Eltern wollten auch immer Arzt, Anwalt, sowas halt.
Im Zweifelsfall noch Pilotin. Also, oder Arzt, Anwalt und wenn es sein muss, Pilotin.
Wenn es sein muss.
Auch noch ganz okay. Okay.
Ja.
Du wolltest Bundeskanzlerin werden. Wo kam dieser Wunsch her?
Ich glaube, aus diesem starken Gefühl von Ungerechtigkeit, was ich immer gespürt habe. Und da, also, beziehungsweise, wir haben sehr viel Fernsehen geguckt. Das wird ja auch immer armen Menschen so abgesprochen. Also, ach, das ist doch keine richtige Beschäftigung. Mhm. Fernsehen war unser Tor zur Welt. Ich habe da Urlaubsorte gesehen, die ich sonst nie hätte sehen können. Ich habe Deutsch gelernt übers Fernsehen. Ich habe so viel Musikfernsehen konsumiert. Also, Fernsehen war wirklich alles, weil das einfach auch kostenlos war. Für andere teure Hobbys war halt kein Geld da. Und wir haben ganz die politische Talkshows auch schon von früh auf geguckt. Und das war für meine Eltern auch ihr Ventil, um einmal am Tag so Frust abzulassen über das System, über die Ungerechtigkeiten. Und da habe ich das früh mitbekommen und dachte mir so, Mann, als Politiker, vor allem wenn du wirklich das Oberhaupt des Landes bist, da kannst du doch was ändern. Und in meinem 7-jährigen Ich, 8-jährigen Ich, dachte ich so, boah, das möchte ich gern werden. Ich möchte gern, dass es keine Armut mehr gibt.
Ich finde es ganz schön, dass du das Fernsehen auch so hochhältst, was ja von Medienpädagogen wirklich einfach immer nur fertig gemacht wird, weil es viel Schaden anrichtet. Aber du siehst ganz eindeutig auch die positive Seite, wo Fernsehen auch sehr, sehr viel Gutes tatsächlich tun kann.
Total. Es ist halt soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe, die nichts kostet. Ne? Ein Kinobesuch ist teuer, ein Theaterbesuch ist teuer. Bücher, da muss man auch erstmal einen Zugang zu finden. Ne? Das ist einfach sehr, sehr zugänglich, sehr barrierearm. Es steht halt in jedem Wohnzimmer. Aber das Traurige am Fernsehen ist, ne, so sehr viele arme Menschen wie ich Fernsehen lieben, liebt es einen halt selten zurück. Also die Art und Weise, wie arme Menschen medial dargestellt wurden. Wir kennen ja alle die sogenannten Assi-TV-Sendungen beispielsweise. Das war natürlich immer sehr stigmatisierend.
Und die sind schlimm. Also ich meine, die tun selbst weh, wenn man eben nicht in Armut lebt.
Ja.
Also eigentlich gehört es verboten. Also ich denke nur an Frauentausch und was nicht so Serie. Was hast du geguckt am allerliebsten?
Am allerliebsten Musikfernsehen.
Ich bin MTV. Froh, dass du nicht Frauentausch sagst.
Nein, also. MTV und Viva. Ich meine, ich bin ja auch Musikjournalistin geworden und das hat, glaube ich, den ersten Grundstein gelegt.
Ihr wurdet gefragt in der Schule, was wollt ihr werden? Und du hast gesagt, Bundeskanzlerin.
Mhm.
Was hat der Lehrer oder die Lehrerin dazu gesagt?
Die Lehrerin, dieselbe, die dann eben mir keine Gymnasialempfehlung geben wollte. Ich meine, also ich verstehe das nicht, wie man echt so Stress mit einfach so einem Kind haben kann. Also, ich bin 40 Jahre jünger, was hast du für ein Problem mit mir? Ja, die meinte dann auch, ja, Miriam, du weißt aber schon, dass du ohne die deutsche Staatsbürgerschaft, die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, die habe ich dann später erhalten, dass du das gar nicht kannst. Ich dachte mir auch so, mein Gott, lass doch ein Kind träumen. Du musst jetzt nicht meine Träume kaputt machen. Weil alle anderen, ne, da wollte einer Popstar werden, der andere wollte Astronaut werden. Das fand ich jetzt auch nicht so viel realistischer als Bundeskanzler, ehrlich gesagt. Aber da hat sie nichts gesagt.
Es ist ein so wichtiger Satz. Lass doch jemanden mal träumen. Denn ich weiß, ich habe mit jemandem gesprochen, es war auf jemand mit einer starken Behinderung. Und er hat keine Arme und hat keine Beine. Und sie sind einem Polizisten auf der Straße begegnet. Und der hat ihn dann gefragt, was willst du denn später mal werden? Dann hat er gesagt, ich will später mal Polizist werden. Und er hat nicht irgendwie skeptisch gesagt, ja, aber da musst du dann auch viel laufen können, da musst du dann aber auch schnell sein. Und dann haben wir gesagt, ach, das finde ich eine coole Idee. Wenn es mal soweit ist, dann meldest du dich bei mir und dann gucken wir mal, was es mit dem Praktikum ist. Und dieser Satz hat für ihn so viel verändert, weil ich glaube, bei den meisten von uns auch die Tendenz ist, erstmal das realistisch zu sehen und gleich einzuordnen. Ja gut, aber das könnte schwierig werden. Und es ist so wichtig, lass doch jemanden träumen.
Total, total. Ja? Gerade aus dieser Armutsperspektive heraus. Träumen, Gedanken, Fantasieren. Also ich schreibe zum Beispiel auch, Tagträumen war einer meiner liebsten Hobbys. Das ist halt eine der Sachen, die wirklich kostenlos sind und auch unendlich sind. Zu träumen, sich Dinge vorzustellen, wie es mal sein könnte.
Träumen verleiht Flügel.
Bitte nicht auf mein Getränk. Nicht auf mein Getränk verweisen. Meine Eltern hören wahrscheinlich diese Sendung. Die sollen nicht wissen, was ich hier gerade zu mir nehme.
Es tut einem auch fast leid, wenn man es liest, welchen Druck du gehabt hast aufgrund dieser guten Noten, dass selbst bei einer 2 Tränen geflossen sind. Noch schlimmer beim Abi. Also du hast ein besseres Abi gemacht als ich. Aber ich lag nicht als rosa Kugel auf dem Fußboden und habe Tränen vergossen.
Ja.
Was war das für ein absurder Tag eigentlich?
Ja, du hast die rosa Kugel angesprochen. Ich hatte mich als Cindy aus Marzahn verkleidet. Das war die Abi-Woche, ne? Die Motto-Woche, wo man sich verkleidet als verschiedenste, zum verschiedensten Motto. Und wir sollten uns als Promis verkleiden. Und ich bin als Cindy aus Marzahn gegangen. In Pink, in einem pinken Anzug mit einer blonden Perücke. Und da haben wir die Noten bekommen, weil ich gesehen habe, oh, ich habe nur ein 2-0 Abi. Das war für mich der Weltuntergang. Aber wie gesagt, ich möchte da meine Eltern so ein bisschen aus der Schusslinie ziehen, weil ihre Reaktion war ja einfach nur das Ergebnis eines Systems, das es ihnen so schwer macht und die halt für sich keine Hoffnung mehr gesehen haben, außer in mir. Ne, wäre das anders gewesen, hätte man ihnen andere Chancen gegeben, hätte man zum Beispiel ihre Abschlüsse anerkannt, hätte man ihnen Chancen und Träume erlassen, dann hätten die vielleicht nicht ganz so viel auf meinen Schultern hinterlassen. Ich bin da eher wütend aufs System und nicht auf meine Eltern, ehrlich gesagt. Ja. Aber es war trotzdem schlimm. Also ich weiß noch, wie ich da geheult habe und eingekugelt war als Cindy aus Marzahn. War nicht schön.
Und das bei einem Abi von 2,0.
Ja.
Also ganz schwer nachzuvollziehen, natürlich.
Ja.
Wir hatten 4 und wir hatten 7. Also das erste Mal, dass du Armut gespürt hast, dass du sie verstanden hast. Und dann machen wir aber den Sprung. Das erste Mal, dass du Armut verinnerlicht hast, das war mit 22.
Mhm.
Was war da?
Da war ich in der Uni. Und ich bin, ne, wie du dir vorstellen kannst, die Erste in der Familie, die studiert. Mhm. Auch da war natürlich wieder ein großer Druck da. Und da zu merken, ich bewege mich durch diese Räumlichkeiten ohne diese Selbstverständlichkeit, die anderen haben. Ich benutze andere Begriffe. Ich kannte da Worte wie Kommilitone beispielsweise noch nicht. Mhm. Keiner kann mir sagen, wie man sich hier durchnavigiert, wie das funktioniert. Und natürlich musste ich extrem viel parallel arbeiten, um mir dieses Studium querfinanzieren zu können. Das waren schon andere Realitäten als von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, was auch dafür gesorgt hat, dass ich jetzt nicht dieses Studium, das ich romantisiert hatte, als auch jetzt philosophieren wir hier rum und sprechen über die großen Themen. Das war nicht nur das, sondern es war einfach auch sehr viel parallel ackern, Nebenjobs, um das halt machen zu können. Und da, wie gesagt, diese Selbstverständlichkeit hat mir gefehlt. Dieses Selbstbewusstsein, einfach reinzugehen in so ein Seminarraum, zu sagen, ich gehöre hier hin, das hatte ich lange Zeit nicht.
Und du musstest nebenbei sehr viel arbeiten. Es müssen ja viele StudentInnen natürlich, aber ja. Du musstest das auf jeden Fall. Bist aber auch so zum Radio gekommen damals. Du hast ein Praktikum gemacht beim Radio. Dafür braucht man doch aber wiederum sehr viel Selbstbewusstsein.
Das war, ich möchte feststellen, das war ein Nebenjob.
Ja, aber es war immerhin ein Job. Es war sogar bezahlt.
Ja, aber ganz kurz, es war Flyer verteilen fürs Radio.
Ich verstehe,
das
was
war
du
ein
meinst.
Großer Unterschied. Flyer verteilen beim Radio.
Ich verstehe, was
und
du meinst.
Und dann hochgearbeitet zur Radio Hotline. Und dann habe ich erst beim Radio richtig gearbeitet. Okay. Also ne, nicht so leicht. War schon ein Weg dahin.
Kommilitonen, hast du gesagt, das ist ein Wort, das man nicht kannte. Wer weiß, als ich angefangen habe zu studieren, kannte ich es wahrscheinlich auch erst nicht, aber man lernt es dann ganz schnell und dann ist es okay. Hm. Du hast einen längeren Weg, um dieses Wort dann einfach zu akzeptieren. Was sind ein paar ganz gute Beispiele dafür, dass sich auch Armut natürlich in der Sprache generell niederschlägt? Was dann auch wieder mit dem Selbstbewusstsein noch zu tun hat. An welchen Beispielen erkennen wir das nochmal ganz deutlich?
Ja, also es gibt auch den Begriff des Code-Switching beispielsweise, also dass man selber seine Sprache je nach Umfeld total verändert. Und das hatte ich auch. Also teilweise war ich mir nicht sicher, wer bin ich überhaupt, was ist meine Identität, weil ich mich in manchen Räumen dann versucht habe, weil ich wusste, eine bestimmte Ausdrucksweise ist auch Schutz. Beispielsweise bis heute, wenn ich zum Arzt gehe, versuche ich sehr hochgestochen zu reden. Werde mich auch bei 40 Grad Fieber sehr gestriegelt dahinstellen, weil ich gelernt habe, und es lernen viele Menschen, ein bestimmtes Auftreten in Sprache oder Aussehen bringt bestimmte Vorteile oder eben Nachteile mit sich. Und man möchte keinem Klischee entsprechen. Dementsprechend passt man die Sprache an. Gleichzeitig, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten früher aus meinem Sozialbauch abhänge, da rede ich ganz anders. Ja. Und dieser Switch, da stellt man sich immer die Frage, wer bin ich eigentlich zwischen all dem? Was ist von mir geblieben? Also dieses Durchnavigieren ist gar nicht mal so einfach für eine Identitätsfindung, gerade als Jugendliche.
Ja.
Und klar, ne, wir verwenden ja die ganze Zeit für arme Menschen, wie gerade schon gesagt, Begriffe wie sozial schwach, Schmarotzer, Assis. Sowas prägt sich auch ein. Man möchte sich davon fernhalten, sich davon distanzieren, nicht so genannt zu werden. Gleichzeitig auch viel. Ich komme aus der Zeit, da erinnerst du dich bestimmt auch dran, wo sich auch viel über Sprache von Menschen lustig gemacht wurde. Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Witze über das mit Doppel-S und einem S, wer das falsch macht, geht gar nicht. Kapitalverbrechen. Auch so ein bisschen so eine migrantische Sprache, die nachgeäfft wurde. Dieses Gestisch und so.
Das auf jeden Fall, natürlich, klar.
Genau.
Ich gehe Aldi.
Genau,
so
zum Beispiel. Und da hat man natürlich versucht, alles zu tun, um nicht diesem Klischee zu entsprechen.
Was schleppst du denn heute noch definitiv? Und wie alt bist du jetzt?
33.
33. Was schleppst du selbst heute noch an Eigenschaften mit dir herum, die zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit unter Umständen auf ein Aufwachsen in Armut zurückzuführen sind?
Existenzängste.
Richtig, Existenz.
Ja,
obwohl du einen Job hast. Also
obwohl
ich meine, verdienst
Job
Geld. Ja, du bist jetzt Autorin, du hast einen Podcast, du wirst dafür bezahlt, du warst auf der Buchmesse, ja, hast dein Buch vorgestellt, viele interessieren sich für dich.
Ja, total. Also das ist auch total bescheuert, weil ich gucke mir dann die Realität an, denke mir, es ist doch alles okay jetzt. Du bist da, wo du sein wolltest, aber der Kopf macht da nicht mit. Also wenn man einmal in Armut gelebt hat, dann will man nie wieder da landen. Man möchte alles dagegen tun, auch nur ansatzweise wieder da in diese Sphäre zu kommen. Und ich meine, ich verdiene das Doppelte bestimmt von meinen Eltern. Möchte dazu sagen, es ist immer noch normal verdient und ist nicht reich, aber es ist trotzdem vollkommen okay und ausreichend. Und trotzdem denkt sich mein Gehirn immer, was, wenn es wieder weg ist? Weil ich weiß, wie man mit sehr wenig Geld klarkommt, aber nicht mit sehr viel Geld. Also sehr viel Geld macht mir gleichzeitig Angst, aber ich habe auch Angst, es zu verlieren. Ich habe regelmäßig Albträume, wie mein Konto komplett leergeräumt ist. Ich checke 2-3 Mal am Tag mein Sparkassenbad Säckingen Hochrheinkonto und gucke, ich bin da immer noch, gucke, ob da noch alles okay ist, ob da noch was drauf ist. Also diese Existenzangst und das alles wieder weg sein könnte, weil man weiß, wie es ist, wenn alles weg ist, die bleibt schon sehr doll verankert im Kopf.
Hast du dein Konto schon mal überzogen?
bei mir gibt es kein Dispo. Das geht nicht. Ach, das ich habe das abgestellt, nicht, weil ich so eine Angst davor habe. Ich kenne rote Zahlen aus meiner Kindheit so gut, das gibt es bei mir nicht.
Okay. Ja. Also ich könnte es auch nicht. Also ich bin nicht in Armut aufgewachsen. Mhm. Ich bin einfach ganz normal aufgewachsen. Es war immer gerade genug da, also für das, was man zum normalen Leben so brauchte. Aber da würde ich unruhig werden. Ich könnte mein Konto nicht überziehen. Deswegen bin ich immer also überrascht, wenn Freundinnen was so erzählen und sagen, naja, ich habe jetzt noch was, jetzt bin ich wieder 500 im Miese, aber da kommt ja nächsten Monat wieder etwas rein. Ja. Würde ich unruhig werden.
Total, Verschuldung, davor habe ich auch total Angst. Ich leihe mir von niemandem Geld. Ich hasse es auch nur 5 Euro bei jemandem verschuldet zu sein. Ich benutze all diese Dienstleister nicht, wo man dann später zahlen kann. Davor habe ich so eine Angst.
Wie gut kannst du denn Geld ausgeben, das du aber hast? Also nicht hast mit Doppel-S, sondern dass du besitzt Geld, das auf dem Konto auch ist.
Ja. Nee, Geld hasse ich gar nicht. Ich liebe Geld. Und zu sagen, dass Geld nicht wichtig sei, ist eine Aussage von Menschen, die Geld haben oder das schon immer Geld hatten. Also ich gebe es ungern aus. Also auch wenn es da ist, wie gesagt, ich habe wieder Angst, dass es wie wegfliegen könnte. Und deswegen gönne ich mir sehr, sehr wenig. Also für mich ist zum Beispiel Luxus auch, wenn ich mal wirklich schaffe, mein Gehirn auszuschalten, durch den Supermarkt zu gehen und einfach mal einkaufe, was ich möchte, ohne die Preise zu checken. Das ist der absolute Luxus.
Mhm. Passiert aber auch, gibt's.
Passiert. Aber ansonsten jedes Mal, wenn ich mir so unnötige Dinge kaufen möchte, Klamotten beispielsweise, dahinter frage ich schon 3-mal, ob ich das jetzt wirklich brauche. Das Einzige, wo ich mittlerweile wirklich gerne Geld ausgebe, ist Reisen. Weil das eben etwas war, was uns so lange vorbehalten war. Wo es, das gab es bei uns einfach nicht. Meine Eltern haben in der ganzen Zeit, seit wir zusammen leben auf diesem Planeten, waren wir ein einziges Mal auf Mallorca, weil ich dieser so zugetextet habe über Jahre. Können wir bitte auch mal Mallorca machen, wie meine MitschülerInnen? Bitte, bitte, bitte. Ich will auch mal mitreden können nach den Ferien.
Ja.
Dann haben die echt ewig drauf gespart. Dann waren wir da in so einem All-Inclusive-Resort, was ziemlich günstig damals war. Aber es war trotzdem gut. Und seitdem ist das nie wieder vorgefallen. Und jetzt
vorgefallen ist auch schön, dass du das Wort benutzt. Vorgefallen. Seitdem ist dein Urlaub nie wieder vorgefallen.
Ja, es ist leider so. Und dann habe ich mir aber fest vorgenommen, wenn ich mein Geld in irgendwas reinstecke, dann die Welt zu sehen und auch meine Eltern daran teilhaben zu lassen. Wenn ich im Urlaub bin, die sind so aufgeregt, die texten mir die ganze Zeit, ruf uns an, wir wollen das sehen, schick uns Fotos. Also ich lebe jetzt das ein bisschen für sie mit, was sie halt nicht haben konnten.
Dieser eine Urlaub, der auch für deine Eltern ein neues Universum im Prinzip war, konnten die den genießen?
Nee, konnten die nicht, weil ich glaube, wenn man einmal so in diesem Arbeitsfunktions-, man muss leisten Modus drin ist, ich meine, das kennen wir ja alle, wenn wir in Urlaub fahren und irgendwie noch die Sorgen mitnehmen von der Arbeit, von allem, was so zu Hause noch rumliegt, das kennen wir alle. Man braucht immer ein paar Tage bis Wochen, bis man wirklich in diesem Entspannungsmodus ankommt.
Mhm.
Und bei denen war das so eine ungewohnte Situation und es war auch nur eine Woche. Die waren so sehr in ihrer Arbeiteridentität, die konnten das gar nicht annehmen. Die konnten nicht annehmen, dass da jemand für sie sauber macht. Die konnten nicht annehmen, dass es jetzt, dass jemand einen Sex on the Beach Cocktail bringt. Das konnten die alle nicht annehmen und haben permanent ans Funktionieren gedacht und an die Arbeit und konnten gar nicht so richtig loslassen und entspannen.
Zwei Situationen. Da bin ich sehr gespannt, wie du dazu stehst. Taxi fahren und im Restaurant essen gehen. Kannst du Taxi fahren? Ich habe große Schwierigkeiten damit, weil da so viel Geld für relativ kurze Strecke runterrattert.
Ja, vor allem, wenn man das auch sieht, ne? Wenn man oben die Schwelle sieht, wie sie hochgeht. Beides nicht gerne, aber auch das sind Sachen, an denen ich arbeite, dass ich mir die gönne, wenn ich sie mir leisten kann. Unter anderem, weil wir nie ein Auto hatten. Deswegen ist es für mich auch so eine Kompensation, die ich irgendwie brauche, ab und zu ein Taxi zu steigen. Und Restaurants genauso. Wir waren nicht einmal im Restaurant in meiner Kindheit oder in meiner Jugend. Für mich ist es schon auch so ein bisschen, ich brauche das. Ich brauche das für mein inneres Kind. Ich muss dem das gönnen. Ich nehme mich da in die Hand selber mit 13 und sage, wir konnten das damals nicht, aber jetzt gehen wir mal zum Vietnamesen was essen.
Und wie viel musst du umrechnen? Denn du hast, glaube ich, irgendwo in einem Buch geschrieben und so weiter, wenn ich einen Döner esse oder so, ich muss immer umrechnen.
Ja. Ich rechne alles aus. Ich rechne auch jetzt gerade am Hinterkopf aus, was hier die ganze Ausstattung kostet. Ich rechne immer Zahlen, sind beständiger Teil meines Alltags. Ich rechne aus, was das Restaurant wohl an Umsatz macht. Ich rechne aus, wenn ich jetzt esse, wie ich dann die anderen Tage sparen muss und wo ich das spare. Also Zahlen sind einfach immer, immer, immer Teil davon. Das ist ja auch so spannend, weil man sagt ja immer, arme Menschen, ne, da spielt Geld nicht so eine Rolle, weil es nicht da ist. Das stimmt nicht. Arme Menschen reden so viel mehr über Geld und denken so viel mehr drüber nach als reiche Menschen. Weil da ist es einfach, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und bei uns reden sich auch alle Gespräche von morgens bis nachts um Zahlen, um Geld und so weiter.
Das bleibt in den Knochen. Du hast ja auch geschrieben, Reichtum fasziniert. Man schaut ja auf zu Menschen, ja, will auch nur, sage ich mal, den Bruchteil dieses Lifestyles von diesen erreichen. Reiche Menschen bekommen Respekt, sie bekommen Aufmerksamkeit, Öffentlichkeit, unser Gehör, was wiederum dazu führt, dass Menschen, die eher in Armut leben, ihr Leben so durch Fake inszenieren. Auch das kennst du, oder? Klamotten. Oder, und das ist ganz schlimm, das Beispiel, das Grill Royal in Berlin, von dem ich noch nie gehört hatte.
Hast nichts verpasst.
Aber entschuldige bitte, da muss man sich einen Kopfsalat selber zupfen für 12 Euro?
Ja, sehr prätentiös.
Aber was ist das für ein Land? Wer geht denn da hin?
Die High Society Berlins geht dahin.
Und du warst da auch einmal?
Ich war da einmal und es war ganz komisch. Ich habe ja gerade schon so das Gefühl von Klassenverrat angesprochen. Also allein diese Restaurants, wo dann eine Person auf der Toilette sitzt und Geld sammelt, ich finde, das ist so eine Erniedrigung. Und da fühle ich mich so fehl am Platz, weil ich habe selber schon Klos geputzt in meinem Leben. Meine Eltern haben das getan. Und dann werfe ich denen da so Geld hin, während ich so für 15 Euro einen Kopfsalat esse, den ich mir selber zerpflücken muss. Also diese Räume, die fühlen sich für mich, auch wenn sie heutzutage leistbar sind, immer noch falsch an und irgendwie auch falsch, dass sie existieren in einer Welt, in der, wie gesagt, so viele Menschen jetzt in dieser Sekunde, während wir sprechen, nicht wissen, wie sie durch den Tag kommen. Es fühlt sich einfach falsch an.
Wir gehen noch mal so ein paar Bereiche durch, über die du ja auch sprichst. Über das Wohnen haben wir jetzt auch schon gesprochen. Das Wohnen, wenig Heizung, wenig Spülen, kein unnötig Licht an. Was ist davon bei dir noch heute geblieben?
Alles.
Alles.
Ja, auch alles.
Echt,
ja.
Aber ja, kann man es nicht so ein bisschen hinter sich lassen dann schon? Und da sind so eine etwas entspanntere Haltung.
Doch, also man kann es nicht vergleichen. Also meine Eltern haben wirklich erst dann geheizt, wenn es gar nicht mehr ging. Es wurde immer erst nach dem dritten, vierten Toilettengang gespült. Das mache ich nicht. Ich spüle immer. Aber es ist eine gesunde Mischung, würde ich sagen, zwischen ich gehe nicht verschwenderisch mit Ressourcen um und zwischen ich bin nicht mehr so extrem drauf, wie sie es sein mussten ja auch. Ne?
Was würde uns an deiner Wohnung auffallen, wenn wir da jetzt wären?
Ich glaube, dass da sehr viel Hello Kitties sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auffallen bei einer Wohnung einer 33-Jährigen.
Dass du heute besser lebst, dass du letztendlich ja auch geschafft hast, sozial aufzusteigen. Deine Eltern empfinden aber große Zufriedenheit, also dass du es geschafft hast. Du hast gerade schon erwähnt, also sie nehmen ja auch Teil an deinen Reisen und freuen sich ja, dass du so ein bisschen auch ihren Traum lebst. Haben sie das schon mal so konkret geäußert?
Ja, jein. Ich glaube jetzt nie so konkret, aber ich sehe es ihnen ja an. Also ich hatte letzte Woche zum Beispiel auch die Buchpremiere, da waren die dann da, sind erst mal Zacking angereist, standen dann mit mir auf der Bühne und manche Dinge kann man ja auch nonverbal ausdrücken. Ich glaube, ich habe da sehr viel Stolz in den Augen gesehen.
Und wie fühlt sich das für dich dann an?
Ja, total toll. Also ich freue mich extrem. Ich freue mich auch, Ihnen auf die Art was zurückgeben zu können. Aber wie gesagt, ich will auch so einen sozialen Aufstieg auch nicht romantisieren, weil ich weiß eben, dass es auch eine Ausnahme ist, mit sehr viel Zufall und Glück auch verbunden ist, mit sehr viel Arbeit, die ich auch nicht romantisieren möchte, weil viel Jugendzeit vielleicht verloren, viel zu viel gearbeitet. Mhm. Das möchte ich gar nicht so schön darstellen. Genau, weil ich will nicht nach außen dieses Ding von eben jeder ist eines Glückes Schmied, ja, er kann schaffen. Das stimmt nicht. Es kann leider nicht jeder schaffen. Und das finde ich schlimm, weil wir gerade von Träumen gesprochen haben. Das finde ich schlimm, weil ich finde, jeder sollte zumindest träumen können, das rauszuschaffen. Und für viele ist dieser Traum verwehrt.
Das ist so eine Geschichte, die übrigens auch oft kritisiert wird. Die Geschichte von einer Person, die es geschafft hat. Ne, ob das nun das Thema Depression zum Beispiel ist, diese Heldengeschichten werden dann aber auch immer auf alle angewandt und übt eher so einen Druck aus. Weißt du, hey, da hat es doch einer geschafft, dann kannst du das auch schaffen oder dann erwarte ich zumindest von dir. Das wäre der Druck, dass du schaffst. Also es sind eigentlich tolle Geschichten. Jemand hat wirklich auch mit viel Kraftaufwand und Kämpfen auch wirklich etwas geschafft. Aber du kennst es. Mhm. Das ist eine Verallgemeinerung, die manchmal eher schadet.
Total, total. Also auch wenn wir zum Beispiel jetzt über Bücher sprechen, wenn du in die Buchhandlung gehst und so die Sachbuchbestseller anguckst, da geht es immer um Geld verdienen, Geld maximieren, Selbstoptimierung und ganz wenig um die Geschichten armer Menschen. Und diese Bücher beispielsweise suggerieren eben genau das, dass es jeder schaffen könnte. Das stimmt nicht. Das radiert komplett die Geschichten derer aus, die halt nicht zum Sprechen kommen. Dass so ein Buch über Armut aus der Perspektive einer armen Person oder ehemals armen Person da steht, das ist eine Seltenheit. Das wird meistens nicht geschafft, das bekommt kein Gehör. Und ich finde das ziemlich gefährlich und eben auch sehr demotivierend für diejenigen, die jeden Tag alles dafür tun, in 2, 3 Jobs arbeiten, die alleinerziehende Mutter, die versucht durchzukommen, tausend Beispiele für Menschen, die echt hart arbeiten in diesem Land. Und ich finde es schon sehr demotivierend, weil die sich auch denken, boah, liegt es jetzt echt an mir, dass wir es hier nicht rausschaffen? Und tut es ja in den seltensten Fällen. Es hat einfach mit sehr vielen sozialen Ungerechtigkeiten zu tun.
Und dieses Romantisieren, das magst du auch nicht, wenn es um Wohnraum geht. Oft wird es auch romantisiert, hast du geschrieben, dieses viele Menschen auf engem Raum, aber es ist ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Bullshit.
Ja, man sagt ja immer eben, arme Menschen, obwohl die nichts haben, die sind ja so offen und lieb und teilen alles, aber das ist ein Überlebensmechanismus. Also klar ist das schön und ich denke auch total mit strahlenden Augen an meine Kindheit zurück. Ne? Das war schön. Das war schön, dass meine Mutter, die damals alleinerziehend war, mich hier mal bei der Nachbarin, morgen bei der anderen Nachbarin. Für mich war das wie so ein Riesenabenteuerspielplatz. Aber ich weiß, mit was für Arbeit das für sie einherging. Das war ja transaktional. Sie musste ja trotzdem auf eine Art zurückgeben. Und natürlich auch Schuldgefühle als Mutter, mich die ganze Zeit abzugeben. Und es war einfach ein Überlebensmechanismus. Es war nicht nur diese schöne, ach, wir sind hier eine große Familie, aber deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein Dorf. In meinem Fall war es eine halbe Stadt gefühlt. Der ganze Block musste mich miterziehen. Und wie gesagt, ich finde es schön. Ich hatte eine tolle Kindheit dadurch, aber ich verstehe, was es für sie bedeutet hat auch.
Wenn ein erfolgreicher Rapper, und Rapmusik ist ja auch etwas, was dir gut getan hat, wo du dich abgeholt gefühlt hast, wenn ein Rapper dann in seinem Video dreht, also vor seinem alten Wohnblock, das ist ja auch eine Art von Romantisieren. Oder? Sehe ich das falsch?
Ja, schon. Also vor allem, weil die meisten von denen ja jetzt sozial ganz woanders sind und jetzt Autos und Taschen und Klamotten haben, die der ganze Block zusammen sich nicht leisten könnte. Klar, es ist eine Art Romantisierung. Ich verstehe aber auch diese Nostalgie, weil ich bin genauso. Also ich gehe auch nach wie vor immer genau in diesen Block zurück und hänge da ab. Ich würde da jetzt vielleicht kein Rap-Video davor drehen, aber ich habe auch meine Pressefotos genau in diesem Block gemacht beispielsweise, weil es bei unseren Nachbarn immer noch so aussieht wie Anfang der 2000er.
Auf der anderen Seite geht es natürlich auch genau um diese Thematik in deinem Buch. Und ich finde, deswegen ist okay. Das ist jetzt ein bisschen ab von romantisieren.
Die Rapper dürfen
nicht, aber ich darf. Okay. Ja, die Rapper, die haben auch, irgendwie, verstehst du, die fahren mit dem dicken Auto rum und Goldkettchen und wohnen an der Villa und sowas, weißt du. Also ich finde, da ist so die Fallhöhe schon eine andere, als wenn du einfach authentisch.
Und ich finde, die können auch zurückgeben. Wenn die sich dann schon vorstellen, sollen die auch zurückgeben. Also verteilt doch mal ein paar Prada-Taschen auch an die anderen in eurem alten Blog, zum Beispiel.
Hat es irgendjemand mal gemacht?
Umverteilen?
Ja, abgegeben.
Ja,
einfach
schon.
An seine Hood.
Schon
damals.
Doch. Da gibt es ganz viele Beispiele, gerade im Rap. Auch zum Beispiel Rapper auch Waisenhäuser gegründet haben, Initiativen, Schulen. Gibt schon. Nicht alle, aber
ich
einige.
Ich dachte jetzt auch speziell an dieses Beispiel. Also diese großen Dinge, wie Stiftung oder ich Waisenhaus,
so.
Das kenne ich. Aber wirklich diese konkreten Dinge, ich gehe in meinen Wohnblock und ich unterstütze Menschen da konkret, so im Kleinen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht orchestriert wurde und gezeigt wurde, aber ich bin mir sicher, dass es das mal gab. Okay. 100%.
Ja. Und du hast ja über Rap auch durchaus viel geschrieben, ne?
Ja.
Oder? Also zumindest in deiner journalistischen Laufbahn. Jetzt sagt man ja auch manchmal, und daran musste ich gerade denken, als du etwas erzählt hast, dass Menschen, die nicht viel haben, und ich habe das selber erlebt auch schon, dass die viel bereiter sind zu geben und zu teilen, als Menschen, die einfach gut situiert sind. Dass die nichts haben, die geben am meisten. Woher kommt das? Ist das auch ein, wie hast du es genannt, das ist ein Überlebensmechanismus? Fällt das da auch drunter näher?
Ich würde schon sagen, ja. Doch, dieses Teilen, dieses einander aushelfen, dieses, wenn ich jetzt mal was habe und ein bisschen mehr habe, dann gebe ich es dir in der Hoffnung, dass es zurückkommt. Das ist schon ein Überlebensmechanismus, auf jeden Fall. Also wir sind genauso aufgewachsen. Wenn meine Mutter gerade irgendwie mehr da hatte, dann hat die auch für die Nachbarn mitgekocht und andersrum. Doch, das ist genau das, würde ich sagen. Ja, und auch das ist es zum einen total schön, aber auch das, finde ich, sollte man nicht romantisieren. Weil im Idealfall haben die Leute selber genug für sich. Und das ist halt leider nicht immer gegeben.
Deine Eltern, das hast du auch geschrieben, sind sehr kulturinteressiert im Prinzip. Also das ist nicht so, dass man sich nicht um Bildung und Kultur kümmert. Ihr habt Polit-Talkshows geguckt, was ich schon auch wirklich ganz krass finde. So. Ich weiß nicht, ob viele Migrantenfamilien so gerne Polit-Talkshows gucken. Wenn ich bedenke, ich bin so ein Kind oder Jugendliche, hätte ich wahnsinnig anstrengend gefunden. Weil auch so Blabla ist. Weißt du, es ist ja nicht so, dass man was Konkretes da erfährt oder irgendwelche Lösungsansätze. Es ist ja ein lauter so Selbstdarstellerin dann, aber.
Aber ich glaube, das braucht man auch zur mentalen Hygiene, sich über die aufzuregen. Das sind ja die Zuständigen. Das sind ja die schuld sind an unseren Verhältnissen. Und ich glaube, meine Eltern haben das besonders doll gebraucht. Und ich meine, ich war zu klein, um alles zu verstehen, aber ich habe das auch gebraucht. Sich über Politiker aufregen ist mentale Hygiene. Muss sein.
Wie viel Wut hast du in deinem Leben schon in dir gehabt.
Sehr viel Wut. Sehr
Wut
viel.
Soll ja gesund sein. Also Wut ist angeblich ein sehr gesundes Gefühl.
Ist gesund, wird aber ganz oft eben bei armen Menschen, bei Menschen mit Migrationsbiografien, ganz oft auch kriminalisiert, ne? Oder auch sehr doll stigmatisiert. Auch bei Frauen wird das nicht gerne gesehen. Ne? Also zum Beispiel, man sagt ja auch immer zu den Jugendlichen, die dann irgendwie Scheiße bauen und irgendwie vielleicht wütend draußen rumschreien oder irgendwas kaputt machen. Ich will das nicht gutheißen, aber da mal zu gucken, woher kommt das überhaupt? Warum landen überhaupt so viele Jugendliche auf der Straße und machen beispielsweise irgendwas kaputt? Warum ist ein Jugendlicher so voller Wut? Um mal zu gucken, wo kommt er eigentlich her? Was für Probleme hat er zu Hause? Und ich bin überzeugt, dass bei den meisten Menschen beispielsweise Ungerechtigkeiten, Armut, all diese Dinge zu Hause vorliegen. Keiner kann sich kümmern, weil die Eltern nonstop ackern sind. Und da mal hinzuschauen und auch zu verstehen, warum Jugendliche, vor allem junge migrantische Männer, auch so oft Wut empfinden, anstatt zu sagen, ja, ach die sind ja einfach nur Aggressoren. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Und wie gesagt, meine Brüder, die hätten genau das sein können. Bei uns waren dann auch wieder so Zufälle, warum die dann vielleicht nicht ganz so viel Scheiße gebaut haben, aber haben die dann auch getan. Mhm. Und auch das ist, wie gesagt, einfach so eine Art Verwahrlosung, weil eben diesen Menschen so wenig gegengeboten wird. Es gibt ja zum Beispiel, man sagt, die dritten Räume in der Soziologie, also außer Schule, Arbeit und Zuhause, Räume, in denen man irgendwas tun kann, in denen man kulturell teilhaben kann, sozial teilhaben kann. Es gibt so wenige Räume mittlerweile, die kostenlos sind oder sehr günstig, außer öffentliche Plätze beispielsweise. Man regt sich auf, warum sind die denn die ganze Zeit draußen im Park? Wo denn sonst? Eine Eckkneipe kostet mittlerweile so viel. Ein Döner kostet so viel. Also wo soll man denn abhängen als Jugendlicher mit wenig Zugang zu Geld, außer halt auf öffentlichen Plätzen und da halt Scheiße zu bauen? Wie gesagt, ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich finde es wichtig zu verstehen und mal dran zu arbeiten, dass diese Leute mal von der Straße wegkommen, anstatt sich immer nur über die aufzuregen.
Wie geht's denn deinen Brüdern?
Denen geht's gut.
Ja? Aber was ist aus denen geworden?
Ja.
Sind deine Eltern genauso stolz auf die?
Ja, na klar sind die genauso stolz auf die.
Natürlich.
Ja, die haben ja auch einen klassischen Aufstieg hingelegt. Aber auch da, ne, die haben dann im Gegensatz zu mir nicht dieses Glück gehabt, dass dann jemand gesagt hat, als die Lehrerin meinte, ab auf die Hauptschule mit dir, statt aufs Gymnasium. Ich bin dann ja doch aufs Gymnasium. Bei denen hieß es noch, ab auf die Hauptschule. Da seid ihr unter euresgleichen. Und die mussten diesen Bildungsweg halt sehr mühsam über Jahre bis Jahrzehnte aufholen. Jetzt hat mein einer Bruder studiert und hat einen guten Job, der andere auch. Mhm. Aber es hat halt gedauert. Und das ist eben das Ungerechte, dass es bei manchen sofort geht, wenn man an diese Kinder glaubt und andere halt nicht. Und auch wenn es dann irgendwie doch ausgeht, ist es viel verlorene Lebenszeit.
Die waren nicht so gut wie du in der Schule zumindest, oder? Oder waren die auch so?
Die waren gut in der Schule.
Die waren auch gut in der Schule.
Also ganz am Anfang nicht, aber auch da, weil wie gesagt, da hat sich niemand gekümmert, weil die Sprachkenntnisse noch nicht ausgereift waren. Aber da hätte man fördern müssen, anstatt direkt abzuschieben.
Was würdest du denn als Bundeskanzlerin, die du ja vielleicht mal wärst, der Traum darf nicht zerplatzen. Was würdest du als Bundeskanzlerin, jetzt mal ganz praktisch gedacht, was würdest du am liebsten sofort verändern?
Ja.
Also wo könnte man ansetzen? Das sind natürlich große Fragen, uns interessiert jetzt das kleine Praktische.
Mhm. Ja, also übergeordnet und ich finde, das ist keine radikale Forderung, ist ein okayes Leben für alle, wo die Basics, die grundlegenden Dinge wie Dach über dem Kopf, Essen, sich nicht den Kopf zerbrechen müssen, wie der nächste Tag weitergeht. Das finde ich, von A nach B kommen, das finde ich, sind doch die grundlegenden Dinge, die in einem reichen Land wie Deutschland für alle da sein sollten. Ein bisschen soziale, kulturelle Teile, aber auch Spaß, das gehört auch zum Leben. Leichtigkeit, das ist auch, finde ich, ein Menschenrecht, das gehört zur Menschenwürde. Dass das nicht gegeben ist, finde ich eigentlich katastrophal. Und Dinge, mit denen man das umsetzen kann, da gibt es schon seit Jahren so viele schlaue Forderungen. Da bin ich jetzt nicht die, die das erfunden hat. Zum Beispiel die Idee einer Kindergrundsicherung, dass man wenigstens da, wo ja die ersten Ungerechtigkeiten anfangen, dass man da ein bisschen gegensteuert.
Okay.
Kinder finanziell absichert beispielsweise.
Wir reden von Kindergeld mal drei.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Genau, sowas. Das, wenigstens
das wäre eine
da,
Dimension, die durchaus okay,
ja,
wäre.
Genau. Aber auch sowas wie Sanktionierung armer Menschen, die permanent stattfinden. Nicht nur beim Bürgergeld, auch zum Beispiel Menschen mit ÖPNV-Ticket, wenn die das sich nicht leisten können und dann erwischt werden, die können sogar im Gefängnis dafür landen. Ich finde, das ist doch unmöglich. In der Zeit, in der wir mal das 9-Euro-Ticket ausprobiert haben und es so gut funktioniert hat, dass zu sagen, wir schaffen das ab. Und die es sich nicht mehr leisten können, die werden jetzt sanktioniert. Die bekommen jetzt Ärger. Von A nach B zu kommen, ist ein Menschenrecht. Das ist, also, das brauchen Menschen. Die müssen zur Arbeit kommen, zur Schule kommen. Auch mal eine Freizeit, dass wir das Leuten nicht in so einem Land wie Deutschland erlauben, finde ich katastrophal, finde ich einen Skandal. Das wären so Beispiele. Aber da gibt es, wie gesagt, unzählige von Steuerumverteilungsideen zu, wie gesagt, weniger Sanktionierung, Förderung. Da gibt es so viele Ideen. Da bin ich jetzt echt nicht die Erste, die damit um die Ecke kommt. Und ich finde es schlimm, obwohl es diese Ideen gibt, dass wir permanent von Kürzungen, Sozialabbau, mehr Arbeiten sprechen.
Die Forderungen sind natürlich immer super. Und wir stimmen dazu 100% überein. Ja, wir wollen das. Jetzt kommt aber natürlich jemand aus der Politik und sagt, ich kann es nicht bezahlen. Das heißt, wir müssten wir krasse Einsparungen haben, um diese Gelder umzuverteilen. Wo wollen wir einsparen?
Also das stimmt nicht, dass es nicht diese Gelder gäbe. Es gibt so viele Posten, wie zum Beispiel Rüstung. Es gibt ganz viele superreiche Menschen, die sehr viel geerbt haben, die kaum bis so gut wie gar nicht besteuert werden. Es gibt so viele Posten, beispielsweise die einzelnen Politikgehälter selber, die, finde ich, komplett nicht der Realität eines Menschen, der in Deutschland arbeitet, entspricht. Es gibt so viele Posten, an denen man einsparen könnte, wo man umverteilen könnte. So viele unnötige Haushaltsausgaben in diesem Land. Ich glaube schon, dass man da das Geld findet, um zumindest Kindern ein Mittagessen ermöglichen zu können in der Schule.
Du hast über deine Eltern hast du geschrieben, du hast selber miterlebt, dass sie sich irgendwann selbst aufgegeben haben. Was war der Zeitpunkt? Also inwiefern? Die haben ja durchgehalten, die haben tough, die haben euch großgezogen, die haben alles gemacht, die haben euch Dinge ermöglicht. Also du hast eine große Dankbarkeit dafür. Trotzdem, das klingt zu hart, sich selbst aufgegeben haben.
Ja, im Sinne von Selbstaufopferung, das spielt in armen Familien, also in vielen Familien eine Rolle, ne? Dass Eltern natürlich mehr geben als nehmen, das ist ja irgendwie selbstverständlich. Ja. Aber zu so einem Maß, wo sie permanent gearbeitet, permanent gegeben haben und gar nicht mehr auf sich geachtet haben. Meine Mutter war zum Beispiel in all den Jahren so gut wie nie beim Friseur, hat sich nie selber was gegönnt, wenn wir mal zusammen bummeln waren. Wenn es für irgendwas übrig blieb, dann nur für mich. Und das sind so Momente, wo man als Kind, das unterschätzen Eltern, glaube ich, auch als Kind möchte man sehen, dass es den Eltern gut geht. Man möchte sehen, dass die Eltern auch für sich was tun, dass sie auch glücklich sind. Und das haben sie oft nicht getan, weil sie dachten, nee, das sparen wir lieber für dich auf. Und mir hätte da so eine gute Mitte eher gut getan. Ja, also zu sehen, wie die Eltern so ihre eigenen Interessen sich auch vielleicht optisch gehen lassen, weil die denken, ich bin doch eh egal in dieser Gesellschaft. Das waren sehr schmerzhafte Momente.
Deswegen wolltest du deine Mutter auch schminken.
Ja.
Einmal, oder?
Ja.
Aber sie hatte überhaupt kein Interesse daran.
Ja, sie hat dann immer gesagt, wozu? Ich gehe doch nur putzen, wer soll mich denn da sehen? Das geht doch eh direkt wieder weg.
Du wolltest natürlich mithalten, auch mit den anderen. Und auf dem Schulhof ist es natürlich auch immer der große Vergleich und Markenklamotten, Markenwahnsinn. Also du hast deinen Eltern auch ordentlich in den Ohren gelegen, oder? Konntest dich aber auch durchsetzen manchmal. Sie haben dir Markenklamotten ermöglicht.
Genau, und auch das, ne, als so Statussymbol, da wird ja auch ganz oft herabgeblickt auf arme Menschen, warum sie denn von allen Sachen auf der Welt das für unnötige Dinge wie beispielsweise Markenklamotten oder den riesen Flachbildfernseher ausgeben. Und auch da muss ich immer sagen, naja, die großen Anschaffungen wie ein Auto, ein Haus, all diese wirklich großen Dinge, die sind so weit weg, wenn überhaupt irgendwas erreichbar ist, dann diese kleinen Statussymbole und Luxusgüter. Und auch die kauft man sich, um irgendwie mithalten zu können, um irgendwie dazuzugehören. Und dazu gehörte zum Beispiel für mich als Jugendliche ab und zu mal irgendeine Markenklamotte. Man lästert ja zum Beispiel auch ganz gerne die Penny-Kassiererin mit den langen Nägeln und den Strähnchen. Wie kann die sich das denn leisten? Vielleicht ist das Einzige, diese 30 Euro, die sie im Monat ausgibt, sind vielleicht das Einzige, wo sie drauf guckt auf ihre Hände und wo sie so einen kleinen Glücksmoment am Tag empfindet. Und das armen Menschen wegnehmen zu können, finde ich total unmenschlich. Und genau, bei mir waren es eben die Markenklamotten. Also viel war es jetzt nicht, aber Schuhe waren für mich sehr wichtig. Also gerade als Kind, das sehr viel Rap gehört hat, war super wichtig, dass ich auch wie alle meine Lieblingsrapper und Rapperinnen schöne weiße Sneaker hatte. Und das war ein Problem. Also da waren wir sehr oft bei Deichmann am Streiten, dass ich die Billigschuhe mitnehmen soll.
Ja.
Konnte aber ein, zweimal auf jeden Fall die Markenschuhe dann doch durchsetzen.
Die mit dem Fake-Krokodil-Look da aus den Videos, oder?
Genau die.
Das ist schön. Und wann hat deine Mutter aber mal gesagt, nein? Schön und gut, aber das nicht.
Oft. Also ich meine, das Buch heißt nicht umsonst, das können wir uns nicht leisten. Ja. Oft. Ich glaube aber wirklich seltener, als sie sich eigentlich gedacht hat. Ich glaube auch, das ist so eine Sache. Eltern, die Kinder bekommen und wenn diese Kinder in Armut aufwachsen, man sagt ja, warum kriegen denn die alle überhaupt Kinder, wenn sie sich das nicht leisten können? Also sich ein Kind zu wünschen, ist erstmal ein grundsätzliches menschliches Instinktverhalten. Also das finde ich total also geht ja auch in die NS-Zeit zurück, dass man diesen Menschen das zum Beispiel absprechen möchte. Ich finde das ein ganz normaler Wunsch, sich fortpflanzen zu wollen, egal unter welchen Umständen. Und es gibt immer Leute, denen es besser und schlechter gibt, deswegen ist Armut ja auch relativ. Genau, und die hat dann ganz oft nicht Nein gesagt, auch wenn das wahrscheinlich der Fall war, weil sie auch mich natürlich nicht enttäuschen wollte. Man sagt nicht gerne Nein, man sagt seinem Kind nicht gerne, nee, das geht jetzt nicht. Ja. Deswegen ganz oft wurden dann doch Dinge irgendwie ermöglicht durch Selbstaufopferung und Verzicht.
Man möchte sein Kind auch manchmal überraschen. Das habe ich mal so gehört. Das ist das Stärkste, was man schaffen kann als Eltern, sein Kind zu überraschen. Hm. Wann haben deine Eltern dich überrascht?
Boah, oft. Also ich glaube, ich habe letztens so alte Kassetten digitalisieren lassen von damals, so VHS-Kassetten, und habe so ein Weihnachtsvideo gefunden. Und da packe ich ganz viele 50 Cent, war damals mein Lieblingsrapper, pack so CDs aus, und damit habe ich auch nicht gerechnet. Und man, wie gesagt, man darf nicht vergessen, in welcher Relation wir sprechen. Da waren Weihnachtsgeschenke natürlich immer sehr teuer und CDs damals 15 Mark oder so, und das war auch nicht wenig Geld. Mhm. Und da habe ich all diese CDs bekommen. Und ich habe dieses Video gerade noch so im Kopf, wie ich da wirklich ausflippe vor Freude. Das waren so Momente. Also immer wieder, wenn sie dann doch, oder vom Einkauf, ich weiß noch, mein Lieblingsobst waren Maracujas, die aber extrem teuer sind. Also Preis-Leistung für diese kleinen Dinger, wie viel Fruchtfleisch da drin ist, ist sehr teuer. Und das ist bis heute so ein Ding, wo meine Eltern sagen, das ist so eine unnötige Luxusausgabe, aber die sind dann trotzdem von so, sagen wir mal, jedem siebten, achten Einkauf mit so einer Maracuja nach Hause gekommen. Das sind so die kleinen Momente, wo die mir dann sehr viel mitgegeben haben.
Ja. Mir fällt jetzt ein Moment noch ein, wo deine Mutter nicht mitgespielt hat. Und das fand ich ganz schön, als der Used Look in war. Klamotten, die aussehen, als seien sie alt und sie haben Löcher und so weiter.
Ja.
Da hat deine Mutter wie reagiert?
Die dachte sich doch, was soll der Scheiß? Nee, also als wirklich, ich habe so oft Klamotten geerbt von meinen Geschwistern oder von anderen Jungs aus der Nachbarschaft. Die dachte sich, nee, also wir achten jahrelang darauf, gepflegt und gestriegelt auszusehen, um nicht als arm durchzugehen. Und jetzt zerreißen Leute sich ihre Klamotten, damit das cool aussieht. Das versteht die bis heute nicht. Die versteht nicht, was das soll. Bis heute, wenn die jemanden mit Mini-Loch auf der Straße sieht in der Hose, die zeigt immer drauf und ist so, ich verstehe das einfach nicht. Ich check das nicht und ich verstehe, wo sie herkommt.
Und das ist teurer als die heile Hose ohne Löcher.
Das
ist ja der Skandal.
Stimmt.
Das ist ja der Skandal. Ja. Welchen Bezug hast du zu Trends? Ja, man will immer Trends folgen und so. Das ist jetzt in, dann brauche ich das. Das, worüber wir letztes Jahr noch gelacht haben. Mhm. Wir Menschen ausgelacht, die so aussahen. Aber jetzt ist halt irgendwie Trend. Einer hat es am Trend erhoben. Jetzt will ich das auch. Wie stehst du da heute dazu?
Mhm. Ja, bei Trends mitzumachen, das ist auch wieder eine monetäre Frage. So kann ich gerade heutzutage, ich glaube, es ist noch schwerer als in meiner Zeit, wo durch TikTok und Co. jeden Tag eine neue Ästhetik aufkommt, ein neuer Trend aufkommt, damit zu halten, das ist mit sehr viel Geld verbunden. Und gleichzeitig bewegen wir uns in einer Zeit, wo sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen wird, was auch gut ist. Und ich habe zum Beispiel auch eine Passage, wo ich über Fast Fashion beispielsweise rede. Um teilhaben zu können an diesen Trends, kommt man da fast gar nicht dran vorbei. Und gleichzeitig heißt es, naja, bitte nachhaltig leben, bitte darauf achten. Aber es ist fast unmöglich. Und wenn dann jemand mit sehr wenig Geld dann halt eben doch die Billo-Klamotten, die Plastikklamotten kauft, weil er mithalten will, dann kann ich ihm das eigentlich schwer verübeln. Aber diese Diskussion findet viel zu selten statt. Und dann wird er herabgeblickt, warum Menschen sich dann so qualitativ schlechte Sachen zum Beispiel zulegen.
Stimmt, das ist eine sehr arrogante Haltung, weil man sie sich leisten kann. Aber es ist keine arrogante Haltung, bei der man einfach den Mitmenschen sieht, sondern einfach von oben herab.
Ja.
Kennen wir alle wahrscheinlich.
Ja, und ich meine, der Wunsch, dazuzugehören, ich glaube, den haben wir doch alle, egal in welchem Alter. Jeder Mensch möchte dazugehören, eine Gruppe um sich herum haben, Gleichgesinnte finden. Das ist, finde ich, ein sehr menschliches Bedürfnis.
Kennst du heute Trends noch, denen du folgen möchtest auch? Oder kaufst du Klamotten, weil es ein Trend ist?
Weiß ich nicht. Also das Ding ist, jetzt ist es anders konnotiert, aber jetzt kaufe ich fast nur noch Secondhand, weil es mir gefällt, nicht weil ich muss. Nee, deswegen nicht so richtig. Also ich trage tatsächlich gern Klamotten, die so ein bisschen an die 2000er erinnern, ehrlich gesagt. Mhm. Weil auch wenn ich das natürlich mit so einem Arm aufwachsen verbinde, verbinde ich das halt kulturell mit Musik, mit der ich aufgewachsen bin, mit Film. Also einfach mit einer Zeit, die schon kulturell sehr spannend war. Deswegen, mein Trend ist, das heißt ja auch Y2K, der Trend. Mein Trend ist, glaube ich, so, dass ich 2000er Klamotten Secondhand shoppe.
Okay, also aber da ist ja kein Druck. Also du hast nicht das Gefühl, ich muss da irgendwie mitmachen. Das Gefühl kennst du heute jetzt eigentlich nicht mehr so. Oder ist man generell entspannter geworden in der Gesellschaft?
Das ist doch das Alter, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwann, also auf dem
Schulhof. Du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Denn ich habe mich gefragt, wie ist es, wenn man einfach da jetzt nicht mitmacht? Ja. Wie fühlt man sich da, wenn man einen Trend nicht mitmachen kann? Das hast du auch oft genug erlebt dann vermutlich. Wie hast du dich gefühlt?
Schlimm, ausgegrenzt, nicht zugehörig. Klar, lag meinen Eltern in den Ohren, dass ich da mitmachen möchte. Aber ja, ich glaube, es ist auch das Alter als Teenager. Es ist, glaube ich, eine extrem schwere Zeit. Wenn man da so mit sich selbst was durchmacht und dann nicht mithalten zu können, ist, glaube ich, schwierig. Heute mit über 30 ist mir Trends auch egal. Da hat sich der eigene Geschmack befestigt.
Nachdem du dich dein Leben lang sehr viel geschämt hast, ne, allein für die Wohnsituation, ganz spät durften überhaupt erst Leute dann zu dir nach Hause, weil viele ja oder die meisten dann auch viel besser wohnten. Wofür schämst du dich heute noch?
Ja, also ich schäme mich heute ehrlich gesagt für die Scham, die ich damals empfunden habe. Also mir tut das total leid, dass ich, wie gesagt, selber mich geschämt habe, zum Beispiel zu sagen, was meine Eltern arbeiten, weil mir das Gefühl gegeben wurde, ach, das sind Jobs zweiter Klasse, und so habe ich das dann auch wahrgenommen. Ich schäme mich für jedes Mal, als ich mich geschämt habe, dass jemand zu Besuch kommt. Also ich schäme mich für die Scham, und diese Scham ist so ein bisschen zu einer Schuld geworden, würde ich sagen. Mhm. Und ansonsten schäme ich mich schon manchmal noch in bestimmten Räumlichkeiten. Also wenn ich immer noch das Gefühl habe, ach, bin ich eloquent genug? Kann ich da mithalten? Bin ich akademisch genug in bestimmten Kreisen? Wie sehe ich aus? Also das geht nicht ganz aus meinem Kopf raus, auch wenn ich weiß, die Realität ist natürlich jetzt eine andere. Also ich war jetzt auf der Buchmesse und stand da auf Bühnen. Das ist jetzt nicht, also da war ich so weit von entfernt, dass ich mir sowas hätte für mich vorstellen können. Natürlich bin ich jetzt angekommen in diesen Räumen, aber man fragt sich trotzdem immer so, ah, gehöre ich hier so richtig rein? Das spielt schon immer noch einen Charme mit.
Hast du dieses Gefühl von Schuld auch deinen Eltern gegenüber?
Ja, total. Aber wie gesagt, eben wegen dieser Scham, dass ich mir denke, auf dem Rücken solcher Menschen wie meiner Eltern, wird dieses Land überhaupt aufgebaut? Funktioniert so ein Land überhaupt? Und da überhaupt mal negativen Gedanken dran verschwendet zu haben, von wegen, ach, die macht jetzt nur Putzjob, das finde ich heute so bescheuert, dass ich so drauf geguckt habe. Da würde ich gerne mein 16-jähriges Ich einmal durchschütteln und sagen, beruhig dich mal, die arbeitet hier echt hart. So, die macht hier wirklich alles, dass ihr über die Runden kommt. Das ist so ein wichtiger Job. Raff dich einfach mal.
Andere Situation. Aus Scham habt ihr ja auch Urlaub in Rumänien gemacht und seid dann zur auch Familie gegangen, alte Freundinnen, bekannte Familien und so weiter. Und habt dort im Urlaub, darüber hast du geschrieben, auch so getan, als würde es euch gut gehen in Deutschland. Mhm. Als hättet ihr genug Geld in Deutschland. Also ihr wart für die ja die Reichen. Bedeutete auch wiederum fatal, dass deine Mutter auch vor Ort natürlich bezahlen musste, manchmal so für die anderen, weil sie waren ja schließlich die reiche Familie. Was wäre gewesen, wenn ihr gesagt hättet, nein, ich arbeite als Putzfrau, wir kommen mit dem Geld kaum hin und es geht uns leider nicht so gut?
Ja, was gewesen wäre, weiß ich nicht.
Ja, was wäre passiert? Wie hätte denn der Rest reagiert dort?
Ja, gute Frage. Ich glaube, die hätten das nicht so richtig geglaubt oder wären enttäuscht gewesen, weil, wie gesagt, es geht nicht nur mit Bildung so ein Versprechen einher, sondern auch mit Migration. Also die meisten Menschen verlassen ihr Land ja nicht, damit es ihnen hier schlechter geht, sondern mit der Hoffnung auf Aufstieg, auf es wird uns finanziell besser gehen, bessere Bedingungen, bessere Bildung, bessere Gesundheit. Das sind ja diese Wünsche, die man für sich und sein Kind hat. Und dann herzukommen und es geht nicht ganz auf, das ist halt total schambehaftet. Und das den anderen, die man hinter sich lässt, man verlässt ja Familie, Freunde, das ist keine leichte Entscheidung, das auch in einem hohen Alter wie bei meinen Eltern zu tun, denen dann zu sagen, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt, das zu tun oder es ist nicht ganz so aufgegangen, wie wir dachten, das war einfach sehr schambehaftet. Also ich glaube, die hätten es auch nicht ganz verstanden. Die dachten wirklich, Deutschland ist das Schlaraffenland, hier ist alles in Ordnung. Dass hier aber die Armutsquote so hoch ist, dass so viele Menschen auch in Deutschland in Armut leben, das denkt man nur nicht, weil diese Geschichten einfach so selten erzählt werden, weil es so schambehaftet ist, weil diese Menschen nie ein Podium zum Sprechen bekommen. Aber diese Geschichten gibt es halt, aber das weiß man nicht. Das weiß man in Deutschland teilweise selber nicht. Mhm. Das weiß man im Ausland schon gar nicht.
Wann merkst du, dass du eine andere Wertschätzung für Dinge hast als Menschen um dich herum? Wann zum Beispiel?
Ständig, ehrlich gesagt. Das passiert ständig. Also zum Beispiel bis heute, ich war jetzt zum Beispiel auch auf der Buchmesse und da habe ich Bücher geschenkt bekommen. Das war für mich krass, weil früher musste ich die noch in der Stadtbücherei in Bad Säcking. Da hatte ich immer total Angst, wenn ich irgendwie auch nur minimal ein Öhrchen reinmache, dass das Ärger gibt, dass ich dann das Buch zahlen muss und dass wir uns das dann nicht leisten können. Und heute kriege ich die einfach geschenkt. Ich laufe da durch die Messe und die sagen, hier, nimm das mal mit. Das sind so Momente, wo ich mir denke, geil, geil, ich kriege einfach Bücher geschenkt, einfach nur, weil ich da bin.
Also Aussehen, darüber haben wir gerade gesprochen, ist ganz, ganz wichtig. Klamotten, das ist Zugehörigkeit, ja, führte aber auch dazu, und ich hatte das, den Ausdruck noch nicht gehört, Fünf-Finger-Rabatt.
Mm.
Den kannte ich nicht, den Ausdruck.
Das ist aber ganz brav, dass du den nicht kanntest.
Das heißt nicht, dass ich es nicht gemacht hätte, aber ich kannte nur das Wort nicht für klauen. Fünf-Finger-Rabatt. Also auch das gehörte natürlich irgendwann dazu. Das sind diese Extreme, zu denen man getrieben wird. Man kann dann einfach nicht mehr anders. Welche Funktion hat Kleidung für dich bekommen mit der Zeit heute? Wie viele Gedanken hast du dir gemacht, als du jetzt heute hierher für unsere Begegnung gekommen bist?
Nicht so viel, weil ich sehr, sehr müde war heute Morgen.
Aber voll das Kompliment. Das finde ich auch schön. Also ist die perfekte Antwort eigentlich.
Nee, also ich glaube, ich habe auch vieles mittlerweile natürlich überwunden und reflektiert. Okay. Ich habe auch ein paar Jahre Therapie auf dem Buckel, da wurden diese Themen auch schon angesprochen.
Ja.
Genau, also wir können da nicht mehr von dem Zustand sprechen, wie ich in einem Buch das beschreibe.
Nein, weil du von Code-Switching auch gesprochen hast
und
beim Arzt, dass du dich beim Arzt immer noch natürlich ganz besonders anziehst, um kein Klischee zu bedienen.
Genau. Aber hier weiß ich zum Beispiel, dass du weißt, was ich habe, was auch blöd ist, ne, dass ich mir überhaupt Gedanken mache, aber ich weiß, du weißt ja, was mein Job ist, du weißt, ich habe ein Buch geschrieben, das ist auch was sehr prestigereiches, da hatte ich keine Angst vor Vorverurteilung. Aber wenn jemand nur mich so sieht, ohne irgendwas über mich zu wissen, dann achte ich schon darauf, wie ich rüberkomme. Genau, nee, Kleidung ist natürlich, wie gesagt, auch ein Träger von einem Inneren nach außen, von einem sozialen Status nach außen. Ist aber auch, finde ich, Selbstwert ganz viel, ne? Also sich auch Zeit zu nehmen für sich, wie man aussieht, wie man sich pflegt. Also weil ich eben aufgewachsen bin in einer Familie, wo da einfach oft keine Zeit war. Oder wenn man sich entscheiden musste, dann wurde eher lieber länger geackert, als auf sich geachtet. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch eine Form von total so Selbstwert zeigen, indem ich sage, heute nehme ich mir mal Zeit, heute mache ich was Schönes für mich. Ich gehe zum Friseur, was meine Eltern nie gemacht haben. Ich kaufe mir heute mal was für mich, ich ziehe mich schön an. Ja, weil da war immer der Gedanke, ja, es sieht doch keiner auf Maloche, ob man jetzt schön aussieht oder nicht. Mhm. Und das ist so eine Sache, die für mich total wichtig ist, dass ich mir das jetzt nehme.
Wann hat dein Selbstwert den größten Sprung gemacht? In welcher Phase?
Als ich dieses Buch geschrieben habe, natürlich. Ja, klar, ein Buch zu schreiben, das ist doch verrückt. Nee, also das hat schon echt viel gemacht. Das war auch so, klar, man träumt so ganz, ganz leise, ohne es auszusprechen. Ich schreibe schon immer, seit ich klein bin, und lese auch gern. Und das war natürlich immer so der große Wunsch, den ich nie ausgesprochen habe, hätte ich mich nie getraut. Und als das dann passiert ist, als ich den Buchvertrag unterzeichnet habe, ich dachte so, Alter, das ist doch das Verrückteste, was du in diesem Leben machen kannst.
Also, aber was kommt jetzt als nächstes? Jetzt
bist du wieder unter Druck.
Jetzt bist du unter Druck.
Nee, ich hätte schon, also jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Jetzt könnte ich auch ein zweites schreiben. Habe auch schon eine Idee. Ich könnte mir ein zweites vorstellen.
Oh, ich möchte mit dir nochmal darüber sprechen, wie Situationen komplett unterschiedlich gesehen werden, je nachdem, ob es sich um eine wohlsituierte Familie meinetwegen handelt oder auch eine Familie, die in ärmlichen Verhältnissen lebt. Nehmen wir mal an, also bei euch hast du, glaube ich, auch geschrieben, in deinem Buch sah es auch recht unordentlich aus in dieser Wohnung. Viele Menschen auf engem Raum, da entsteht automatisch Unordnung. Aber nur bei armen Menschen wird es gleich so pathologisiert.
Ja.
Warum ist es so?
Ja, also es gibt bei ganz vielen Themen so eine Doppelbewertung, ne? Auch so eine Doppelmoral. Ich habe da auch so eine Liste, vielleicht kennst du diesen Trend, das hieß mal trashy when you're poor and classy when you're rich, also schäbig, wenn du arm bist, und wie übersetzt man classy?
Genau. Okay,
ja,
zum Beispiel. Ne? Komm, gib uns mal 5, 6, 7 Dinge.
Bilingual aufwachsen.
Ja, klar. Ja.
Die Kinder von jemand anderem großziehen lassen, viele Kinder haben, einen Anwalt auf Kurzwahl haben, staatliche Hilfen bekommen, was gibt's noch? Tiny House, also auf engstem Raum leben. Da müsste ich jetzt nachgucken im Buch. Hast du die Seite?
Ja, 163.
Daydrinking, tagsüber Alkohol trinken.
Ja, ey, wenn du reich bist, cool, oder?
Kann man so ein Aperolchen, so ein Säckchen.
Ja, klar.
Aber wenn arme Familien am Nachmittag saufen, dann sind es direkt die Alkis.
Viele Haustiere haben.
Ja.
Secondhand-Klamotten tragen.
Mhm.
Oh, Minimalismus.
Ja.
Ja, klar.
Auch sagen, Geld ist nicht alles.
Oh Gott, ja. Recycling.
Mhm.
Ja, das ist total krass. Es ist schön, dass es diese Liste gibt, weil man dadurch erst wirklich vor Augen geführt bekommt, dass man automatisch selber natürlich genau diese Dinge auch unter Umständen denkt oder zumindest sehr leicht das tut. Und das ist wirklich krass. Gleicher Sachverhalt. Aber er wird als das komplette Gegenteil interpretiert. Dadurch.
Ja.
Stimmt. Gut, einen Anwalt auf Kurzform. Also ich habe auch keinen.
Ich auch nicht.
Glücksspiel.
Ja.
Einen Kredit aufnehmen. Psychische Erkrankungen stehen auch in engem Zusammenhang mit Armut. Auch die werden natürlich dadurch gefördert. Sie gehen zumindest Hand in Hand. Das können wir sagen. Und du schreibst auch bei psychischen Erkrankungen von dem Problem der doppelten Unsichtbarkeit.
Mhm.
Was meinst du damit?
Genau. Psychische Erkrankungen sind ja an sich schon unsichtbar, ne? die zu erkennen.
Absolut. Ganz schwierig ohnehin für alle Betroffenen. Genau. Keiner sieht es. Es ist kein gebrochenes Bein.
Ja, genau. Genau das. Keiner kann es sehen. Man muss erst drüber sprechen, damit es gesehen wird. Und auch dann wird es oft nicht gesehen oder ernst genommen. Und dann noch mit der Armut einhergehen. Ne? Arme Menschen sind oft unsichtbar, ihre Geschichten bleiben oft unsichtbar. In dieser Kombi ist es eine totale Unsichtbarkeit. Und wie ich vorhin schon meinte, wenn man arm ist, dann spricht man umso ungerner darüber, wenn man psychisch erkrankt. Erstens, weil es stigmatisiert ist, in der Kombi noch doppelt stigmatisiert ist. Diese Krankheitseingeständnis muss man sich auch leisten können, weil wenn man einmal sich eingesteht, ich bin erkrankt, ich habe etwas, ich brauche vielleicht Hilfe oder eine Auszeit, ist erstmal die Frage, wo kriege ich die Hilfe her? Den Zugang dazu haben sehr wenige Menschen. Dann die Eingeständnis bedeutet, du musst eigentlich jetzt erstmal raus aus deinem Alltag, zu sagen, ich höre jetzt auf zu arbeiten, weil ich brauche mal 2 Wochen, um klarzukommen. Das können sehr wenige Menschen sich überhaupt erlauben. Also als armer Mensch psychisch zu erkranken, ist eigentlich fatal. Das bedeutet ganz oft Geldverlust, es bedeutet Angst vor Geldverlust, Existenzängste, Angst vor Stigmatisierung, vor Vorurteilen, nicht zu wissen, wohin mit sich. Die Prävention ist extrem erschwert. Irgendwelche Maßnahmen zur Beruhigung, zum Stressabbau sind meistens weniger zugänglich. Aber auch Maßnahmen, um sich zu helfen, wenn man denn mal erkrankt. Also eine Therapie, ich glaube, jeder, wer heutzutage einen Platz sucht, der weiß, wie schwierig das ist.
Ja.
Und einen Kassenplatz zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Und jemand, der das Geld hat, der kann sich halt vielleicht eine Alternative suchen, das selber bezahlen. Also da gibt es auch einfach sehr, sehr wenige Hilfen. Und dann natürlich, wie gesagt, überhaupt sich hinzutrauen, überhaupt diese Gespräche zu führen, auch medial, wenn wir darüber reden, sind es schon meistens dann eher die Leute, die überhaupt es gewohnt sind, darüber zu sprechen, die diese Bühnen auch haben. Also ich habe ja auch einen Podcast, wo ich mit Menschen aus der Öffentlichkeit spreche. Das hat schon Grund, warum die das sind und nicht jetzt ganz normal hart arbeitende arme Menschen.
Klar, hätte sie weniger Klicks, weniger Einschalten.
Nicht nur das, sie sind es auch einfach nicht gewohnt zu sprechen. So.
Auch nicht gewohnt zu sprechen, genau.
Genau, ja. Das bedingt sich extrem. Also ich sage auch in dem Buch, ne, wer psychisch krank wird, wird eher arm. Wer arm wird, wird eher psychisch krank. Das geht Hand in Hand.
Therapien haben nicht immer gefruchtet bei dir. Du hast viele gute Ratschläge bekommen, aber manchmal auch welche, die schlecht umsetzbar sind.
Mhm.
Was hast du gehört, was dich vielleicht im Nachhinein auch ärgert oder wo du sagst, ja, schön und gut, aber leider bringt mich das vielleicht nicht weiter?
Ach, da gab es vieles. Also ich glaube, wir kennen ja alle diese, so geh mal ein bisschen raus, nimm Dinge nicht so ernst, mach mal ein bisschen mehr Sport. Ne? Nimm dich nicht so ernst, ärgere dich nicht. Das sind, glaube ich, Tipps, die haben wir alle schon gehört.
Du bist doch trotzdem wertvoll. Also auch wenn du kein Buch schreibst, du bist trotzdem noch ein wertvoller Mensch.
Genau. Das bringt nicht so viel, weil, ne, wie gesagt, da fehlt dann einfach diese systematische Dimension. Also du kannst Menschen noch so tolle Tipps geben, aber wenn jemand permanente Existenzangst hat und nicht weiß, wie er über den nächsten Tag über die Runden kommen soll, dann bringen all diese Tipps auch nicht. Also ohne zu wissen, hey, ich habe genügend Geld zum Überleben, kannst du nicht psychisch komplett gesund sein. Es geht einfach nicht. Diese Angst umtreibt alles. Das geht gar nicht. So, das muss erstmal beseitigt werden und dann kann man vielleicht mal auf diese Tipps hören wie, hey, acht mal auf deinen Schlaf und auf Sport. Und da ist ja was dran. Das funktioniert ja wirklich. Das hilft ja. Aber das ist halt nicht alles.
Was hat Therapie bei dir geschafft? Was hat dir geholfen?
Ach, Therapie hat schon viel gebracht. Ne? Also ich habe ja auch schon, wie gesagt, ein paar Jahre auf dem Buckel mit Therapie. Viel. Also ich habe sehr viel Methoden gelernt, wie wenn es mir schlecht geht, was ich tun kann. Ich habe auch eine ADHS-Diagnose, da mich mit auseinanderzusetzen, da viel drüber zu sprechen, hat mir geholfen, sanfter zu mir selber zu sein beispielsweise.
Mhm.
Ne, zu verstehen, wie mein Hirn funktioniert. Ein bisschen mehr Verständnis für mich, Mitgefühl mit mir selber auch zu haben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das haben viele Menschen, glaube ich, nicht. Ja, einfach so die kleinen Tipps und Tricks im Alltag, wenn man gerade merkt, oh, jetzt kommt vielleicht wieder die Panik, jetzt kommen wieder die Ängste, mich selber zu regulieren, mich selber zu beruhigen.
Mhm.
Also, und natürlich auch einfach sehr viel aus der Kindheit aufzuarbeiten. Also ich sage auch, Armut erfahren ist eine Art Trauma, kann eine Art Trauma sein. Und da sich helfen zu lassen und drüber zu sprechen, das hat schon viel davon auch aufgebrochen.
Ja. Menschen in Armut haben keine große Lobby, tauchen in den Medien jetzt nicht so viel auf, außer vielleicht bei Unterschichtenfernsehen, weißt du, wo man sich dann teilweise dann auch lustig über sie macht. Aber sie haben keine Bühne, wie du gerade gesagt hast. Du schreibst ja auch irgendwie, es ist nicht die Putzfrau, die von ihrer Depression erzählt in irgendwelchen Podcasts oder Fernsehreportagen. Es ist dann eher der Manager, der durch das Burnout das gemacht hat. Zum ersten Mal hast du dich so richtig abgeholt gefühlt, also jetzt durch die Medien, durch Rapmusik, durch Rapper, welche Funktion hat diese Musik für dich gehabt in deiner Jugend? Ja. Was war der Rap für dich alles?
Ja, totale Repräsentation. Also Aussprechen von Dingen, die ich nur gedacht habe bis zu dem Zeitpunkt. Sichtbarkeit. Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich. Menschen, die ähnlich gesprochen haben, ähnlich gedacht haben, ähnliche Erfahrungen mit Armut und Ausgrenzungserfahrungen gemacht haben. Ja, Dinge, die zum Beispiel eben in der Kleinstadt oft nicht stattgefunden haben. Also ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man in Armut aufwächst, zum Beispiel in einem klassischen Brennpunkt in Berlin-Neukölln oder so, oder halt in einer kleinen, beschaulichen Stadt wie Bad Säckingen. Da gibt es einfach weniger Vergleich, weniger Gleichgesinnte. Die gab es da natürlich auch. Und auch da gab es wundervolle Menschen, mit denen ich mich trotzdem verstanden habe. Ich will gar nicht die Stadt schlecht reden. Ja. Aber es ist schon was anderes, unter Gleichgesinnten aufzuwachsen. Deswegen war auch die Situation in Rumänien im Block angenehmer, als dann in einer kleinen Stadt im riesengroßen Vergleich, in der riesengroßen Konkurrenz mit anderen. Und Rap war halt dieses Puzzlestück, was ich gebraucht habe, um mich sichtbar und nicht allein zu fühlen.
Welche Art von Rap denn eigentlich? Also wenn da so Verherrlichung von Gewalt ist oder vielleicht auch so ein bisschen manchmal so antifrauenmäßig, ist ja auch ganz gut vertreten. Ja. Das waren wahrscheinlich nicht die Sätze, die dich abgeholt haben, oder?
Die haben mich nicht abgeholt, aber ich glaube, was man lernt als Rap-Fan sehr früh, ist so eine Ambivalenz auch auszuhalten. Ich sehe Rap auch immer so ein bisschen wie so ein nerviges Familienmitglied. Man wächst halt damit auf, es gibt einem total viel, es ist identitätsstiftend, aber man streitet sich halt doch mit dem an Weihnachten, weil der jetzt wieder irgendeinen Mist ablässt. Und so geht's mir mit Rap. Also natürlich die ganzen frauenfeindlichen, homophoben Sachen. Natürlich gehe ich damit nicht konform und das stört mich auch. Und mittlerweile haben wir zum Glück 2026 und es gibt so viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die man hören kann, ohne sich daran zu stoßen. Also da sind wir jetzt weiter als vor 30 Jahren, als es damit losging, dass ich das gehört habe. Aber ja, klar, also schön finde ich das nicht, aber Ambivalenzen auszuhalten und vielleicht auch zu verstehen, warum Sprache bei dem einen oder anderen härter ist, was das mit der sozialen Herkunft zu tun hat, das finde ich schon wichtig, da auch drauf zu gucken.
Du hast dieses Buch beendet. Anders als die meisten Hobbys in deinem Leben. Ja, das war auch so ein Ding. Hatte das mit ADHS unter Umständen auch zu tun, dass du einfach immer wieder was Neues angefangen hast und dann nichts zu Ende gebracht hast? Oder hat es mit der Armut zu tun?
Ich habe die tödliche Kombi aus ADHS und Armut. Also ne, mir wird schnell langweilig, aber viele Dinge mussten wir auch abbrechen, weil das Geld nicht da war. Also zum Beispiel, ich habe kurzzeitig Klavierunterricht bekommen. Das ist ja auch sowas sehr Kleinstädtisches, dass man muss ein Instrument spielen und in einen Sportverein. Das geht gar nicht anders. Mhm. Natürlich habe ich da auch mitmachen wollen und im Sportverein ist noch bezahlbar, kann man noch machen. Notfalls kann man Basketball noch auf dem Feld machen, das ist okay, irgendwo auf einem freien Platz. Aber Instrumente waren dann doch schon teurer. Sich eins anzulegen, in Unterricht zu gehen, das war schon teuer. Und das ging dann irgendwann zum Beispiel nicht mehr. Also eine Kombi aus beidem, würde ich sagen.
Und Klavier kann man sich schon gar nicht leisten zu Hause.
Also.
Okay, was hast du gespielt auf dem Klavier?
Lustigerweise auch erst die Klassiker, dann aber durch Zufall haben wir eine Frau kennengelernt, die auch aus Rumänien kam und die für ganz, ganz wenig Geld mir Stunden gegeben hat, manchmal sogar kostenlos, einfach weil die mich mochte. Und die hat mir meine Lieblings-Rap-Songs in Noten umgeschrieben und dann habe ich von 50 Cent Candy Shop auf Klavier gespielt, was meine Eltern etwas verärgert hat. Die haben sich natürlich da eher einen kleinen Mozart gewünscht, aber ich hatte Spaß.
Heute haben Sie eine erfolgreiche Autorin, die Sie auf der Leipziger Buchmesse haben erleben dürfen. Dort von der ersten Reihe mit deinem ersten Buch, das du geschrieben hast. Miriam, danke dir für diese Begegnung.
Danke
dass wir
dir.
Mal ja, einen neuen Blick bekommen haben auf Armut in Deutschland, die ganz viel vorhanden ist, aber wir nehmen sie ganz oft nicht wahr. Vielleicht noch am ehesten so ein bisschen im Supermarkt, weißt du? Wo wir auf Menschen treffen, die vielleicht mehr auf ihr Geld achten müssen, den Pfennig umdrehen müssen und so. Pfennig, den Cent umdrehen müssen. Obwohl, damals war es noch Pfennig bei euch. Nein, es waren auch noch Pfennige bei euch. Nein, es ist toll, dafür sensibilisiert zu werden und einfach mal wieder dieses Fenster mal zu öffnen und vielleicht auch seine vorschnellen Urteile zu hinterfragen. Mhm. Ja, und Prinzip der Gleichzeitigkeit, wie geht's denn den anderen jetzt eigentlich, während ich urteile über diese Menschen? Was steckt denn da eigentlich alles noch wirklich dahinter? Was leisten die in Wirklichkeit? Ja, was sind das alles für Kämpfernaturen, die unseren Respekt verdienen? Dann danke dir.
Danke.
Und toi, toi, toi.
Für Grüß ins Ländle,
für deinen Podcast und für dein nächstes Buch, das du dann natürlich jetzt auch schon wieder gleich schreiben möchtest.
Na klar, jetzt im Anschluss.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Es gibt bei der Polizei Fälle, die man immer parat hat. Und das ist einer von den Fällen, die, glaube ich, bei der Kriminalpolizei unabhängig von der Zugehörigkeit vom Kommissariat jeder kennt.
Bei Streifenfragen erzählen Polizistinnen und Polizisten von den Einsätzen, die sie am meisten geprägt haben. Das sind Einsätze, die lassen sie nicht mehr los. Bewegende Nachtschichten, Verfolgungsjagden, fast wie im Fernsehen, aber in echt. Und Einsätze im Katastrophenfall. Die Arbeit der Polizei. Streifenfragen, was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Jede Woche ein neuer Einsatz in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.